herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, schönen Freitagabend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Der Bundesrat bewilligt heute die Verschuldung und die damit verbundenen Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr. Aber reicht das? Wie gefährdet ist Europa? Wie wird es zeitnah einen Waffenstillstand in der Ukraine geben? Wie steht es um das Verhältnis zu Amerika? Wir haben heute Zeit, uns auch vertiefend diese aktuell gerade wichtigen Themen uns darum zu kümmern. Politikwissenschaftlerin Dr. Claudia Major ist hier. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön.
Wann haben Sie das letzte Mal eigentlich Russisch gesprochen?
Aktiv gesprochen, muss ich sagen, kann ich mich nicht erinnern. Ich versuche regelmäßig zu lesen, um die Texte im Original zu verstehen. Aber es fällt mir zunehmend schwer, weil die Schulzeit schon sehr lange zurückliegt.
Sie sind in der DDR aufgewachsen, also da auch zur Schule gegangen, deswegen auch Russisch gelernt. Haben Sie dadurch eine andere Beziehung zu Russland damals mitbekommen?
Wenn man eine Sprache lernt, lernt man ja nicht nur die Wörter und die Grammatik, sondern man taucht ja auch immer in die Kultur und in die Geschichte mit ein. Und damit entwickelt man natürlich ein anderes Verständnis oder schon sagen ein besseres Verständnis für ein Land, als wenn man die Sprache nicht lernt. Ich bin selber mehrfach nach Russland gereist, habe das Land oder bestimmte Städte besichtigt, habe Freunde gehabt, die russische Wurzeln hatten. Das heißt, ich kenne, würde mir nicht anmaßen sagen, ich kenne Russland, aber habe möglicherweise ein anderes Verständnis durch den sprachlichen Zugang und durch auch diesen Zugang zur Geschichte.
Um Putin verstehen zu können oder nachvollziehen zu können, muss man da auch die Menschen, das Volk und das Land besser kennen?
Ich weiß nicht, ob man Putin wirklich verstehen und nachvollziehen kann. Ich kann in seinen Kopf nicht reinschauen. Und deswegen ist es für mich als Wissenschaftlerin wichtig, mir Quellen zu nehmen, die ich verifizieren kann, also wo ich prüfen kann, ob diese Aussagen mehrfach belegbar sind und sie hinterlegen zu können. Das heißt, ich schaue mir an, was er sagt, was er publiziert. Schaue mir dazu an, was er macht, was er in der Vergangenheit gemacht hat, was er jetzt gemacht hat. Und damit versuche ich zu verstehen, was russische Politik ist. Also da sollte man sich, da hilft es immer, sich an Fakten festzuhalten.
Sehr schön, dass Sie uns das heute alles einordnen können, weil es passiert jeden Tag was Neues. Umso wichtiger, dass wir da mal Orientierung bekommen. Danke, dass Sie da sind. Ja, vom Ukraine-Krieg bis zu unserem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Darum wird es jetzt gehen mit Politikwissenschaftlerin Claudia Major. Ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Kurzes Porträt über Sie von Leonie Kampmeier.
Seit mehr als 1100 Tagen führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine. Mit Folgen weit über die Ukraine hinaus. Die aktuellen Gespräche über Waffenruhe, Friedensverhandlungen und Milliardenrüstungsausgaben der EU – all das beobachtet Dr. Claudia Major ganz genau. Sie ist Expertin für Militär- und Verteidigungspolitik, wird für ihre Arbeit mehrfach international ausgezeichnet. Ihre Analysen und Einordnungen zum Russland-Ukraine-Krieg gefragt in allen Medien.
Die Lehre, die Russland daraus ziehen kann und offenbar zieht, ist, dass es mit Krieg führen seine Ziele erreichen kann.
Die Politikwissenschaftlerin untersucht die Gefahren und Herausforderungen für Europa und auch, wie sich die transatlantischen Beziehungen zu den USA verändern.
Die Hausaufgaben sind klar. Sie werden aber immer größer, weil unser größter Verbündeter möglicherweise gar kein Verbündeter mehr sein will.
Wie es für die Ukraine weitergeht und wie sie die Zukunft von Europas Sicherheitspolitik einschätzt, erklärt Dr. Claudia Major.
Ja, mit der Zustimmung heute im Bundesrat zur Lockerung der Schuldenbremse, zur Investition, auch in die Bundeswehr, ist das jetzt die Zeitenwende, die schon vorher angemahnt wurde?
Es ist der Beginn. Denn im Endeffekt ist es erstmal eine Entscheidung zur Finanzierung, die ich ausdrücklich unterstütze, die ich richtig finde, die überfällig war. Aber die Frage ist ja immer, was jetzt der nächste Schritt ist. Man kann Gelder freigeben, aber sie müssen ja sinnvoll eingesetzt werden. Und wir wissen zugleich, dass das System, also beispielsweise die Bundeswehrbeschaffung, beispielsweise die gesamten Entscheidungsprozesse reformiert werden müssen. Also einfach nur Geld auf ein System zu schmeißen, was dysfunktional ist, löst ja unser Verteidigungsproblem nicht. Das heißt, das Geld ist das eine und der zweite Schritt danach ist die sinnvolle Umsetzung. Und die kommt ja erst in Zukunft. Aber nochmal, ich finde die Entscheidung richtig Und ich hoffe, dass sich damit das Land sowohl im militärischen als auch im nicht-militärischen Bereich besser aufstellen kann. Wenn wir uns die Bedrohung anschauen, die von Russland ausgeht, ist die ja nicht nur militärisch, also nicht nur eine Armee. Russland bedroht uns nicht nur militärisch.
Gefährdete Infrastruktur.
Gefährdete Infrastruktur. Wir haben eben die Bilder von Heathrow gesehen. Die deutschen Flughäfen sind ähnlich verwundbar. Sie haben die Bilder von der Schattenflotte gezeigt. Das heißt, es gibt eine militärische Bedrohung und es gibt eine Bedrohung, die aus diesem ganzen Graubereich zwischen Krieg und Frieden kommt. Cyberangriffe, Sabotage, Schattenflotte, kritische Infrastruktur. Und wenn wir uns davor schützen wollen, militärisch und nicht militärisch, braucht es eben eine breite Aufstellung. Und deswegen finde ich es zum Beispiel sehr gut, dass in der Entscheidung für die Verteidigungsgelder es eben nicht nur um Militär geht, sondern es einen weiteren Sicherheitsbegriff gibt, wo es um Gesamtverteidigung geht, wo man halt diesen gesamten Bereich militärisch, nicht militärisch mit abdecken kann, um das Land resilienter, widerstandsfähiger machen zu können.
Man kann es auch ganz einfach runterbrechen, zum Beispiel Straßen gehören auch dazu, damit eben auch Waffen transportiert werden können, Waffensysteme. Wenn Sie von einer Umstrukturierung der Bundeswehr reden, wir haben da eine ganz interessante Umfrage, eine nicht repräsentative Umfrage von NDR Frage. Und da sind 72% der über 30-Jährigen für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Was sagt das über die Stimmung in unserem Land?
Das sagt, dass die, die Sie befragt haben, offensichtlich diese Bedrohungsanalyse, die ich eben beschrieben habe, teilen. Das ist das Erste. Also sie sehen die Bedrohung und sie sind bereit, für das Land, für die Errungenschaften in diesem Land, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit, sich einzusetzen. Denn wenn man die über 30-Jährigen fragt, wenn man eine Wehrpflicht weiterdenkt, nicht nur klassisch die ganz Jungen nach dem 18. Geburtstag müssen dienen, sondern eine weitere Wehrpflicht denkt, die möglicherweise auch älter ist, dass ich, also ich interpretiere es mal positiv, ich habe jetzt Ihre Frage nicht genau gesehen, die finde ich interessant, könnte man noch sagen, dass es eine Bereitschaft gibt, sich für dieses Land einzusetzen und das zu schützen, was wir uns aufgebaut haben. Verteidigung, wir denken das immer sehr gerne ganz statisch. Da ist die Armee und die macht dann diesen Job. Mhm. Und wenn wir uns die Ukraine anschauen, konnte dieses Land so lange durchhalten, weil die Bevölkerung das mitgetragen hat. Und weil sie bereit war, das, was sie in der Ukraine haben, zu schützen. Und weil sie gesagt haben, wir wollen lieber so leben wie in der Ukraine, als unter russischer Besatzung. Und deswegen ist Verteidigungsfähigkeit nicht nur eine Bundeswehr, die gut ausgestattet ist, sondern eine Bevölkerung, die sagt, ja, wir unterstützen das, weil wir das, was wir hier haben, lebenswert finden und lieber so leben wollen wie hier, als wie in Russland oder anderen Ländern. Und deswegen finde ich diese Befragung von Ihnen sehr interessant, weil ich es gerne interpretieren möchte als eine Bereitschaft zur Verteidigungsfähigkeit, ein Verständnis der Bedrohungsanalyse und ein Bekenntnis zu dem System, was wir hier haben.
Etwa 50.000 Menschen in Norddeutschland nehmen an diesen Umfragen regelmäßig teil. Und die Frage lautete tatsächlich, wie stehen Sie einer Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland gegenüber?
Also, man kann natürlich auch sagen, naja, vielleicht dachten Sie, es betrifft Sie nicht mehr. Das ist die eine Interpretation. Sollen die
Jungen Bereitschaft der jüngeren Generation unter 30 ist geringer.
Klar. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass eine Wehrpflicht alleine es nicht tun wird, sondern dass sich das Land generell resilienter, widerstandsfähiger aufstellen muss. Mhm. Wir haben ja gesagt, die Beispiele Heathrow und anderes gesehen. Es geht letztlich darum, dass man auch diese weichen Strukturen schützen kann. Wie schützen wir uns vor Cyberangriffen, vor Sabotage, vor Desinformation? Das ist ja nicht militärisch. Wenn die Bedrohung nicht militärisch ist, muss ja die Antwort auch nicht.
Und wenn man das mal weiterdenkt, dann könnte natürlich eine Wehrpflicht auch neue Jobs ermöglichen. Das heißt also, wenn junge Menschen, Frauen, Männer, wie auch immer, zur Bundeswehr müssen und eben in solchen Bereichen eingesetzt werden, erfahren sie dort auch wiederum eine andere Ausbildung, die vielleicht sehr zukunftsorientiert ist.
Wir sehen es in Israel, dass die Armee einer der Innovationszentren mit ist und auch sehr gut für den Berufsmarkt mit vorbereitet. Mhm. Wir müssen es, das haben Sie eben schon angesprochen, wir müssen es meines Erachtens auch geschlechterübergreifend denken. Also das alte Modell, nur die Männer gehen zur Wehrpflicht, ist meines Erachtens in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage möglicherweise auch nicht mehr angemessen.
Wir waren auch noch auf der Straße, haben auch nicht repräsentativ einfach nur ein paar Fragen eingesammelt. Und zwar geht es da, weil Sie das angesprochen haben, diese Bereitschaft, auch die Ukraine zu unterstützen, ging es eben genau darum. Wie sollten wir weiterhin die Ukraine unterstützen? Sind Sie bereit dazu?
Ich sehe es ambivalent. Auf der einen Seite die Sorge, dass man sich zu sehr einmischt, dass es sich global in eine Weltkrise noch weiter ausweitet als bis jetzt schon. Aber auf der anderen Seite auch, wie stoppt man das sonst?
Ich fände es schon gut, wenn man dabei bleibt. Wobei ich, wie gesagt, schlecht träume, wenn ich daran denke, dass hier wieder Krieg ist.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und zwar mit Waffen. Denn die Russen werden nicht stehen bleiben.
Das hat alles eine wirtschaftliche und ökonomische Seite und auch eine menschliche. Und das ist, finde ich, für uns alle ein bisschen schwer, das zu beurteilen.
Ich bin dafür, weil auch die demokratischen Werte natürlich auch eine Rolle spielen.
Deswegen denke ich, dass die Ukraine gerade stellvertretend für Europa einen Kampf austrägt und dass wir sie unterstützen sollten.
Wir haben gerade genug Probleme schon in Deutschland und dann, wenn wir uns dort noch verschulden, wird es ganz schlimm.
Wir haben sehr viel unterstützt. Meiner Meinung nach dürfte die eigene Wirtschaft jetzt dran sein.
Ich finde das schlecht, sich zu verschulden, aber ich sehe keine andere Möglichkeit.
Die Sicherheit, für mich geht die ganz klar mit vor.
Ist das schon okay? Ich frage mich nur, wo sie es hernehmen wollen.
Wir müssen zusammenhalten in Europa. Ist ein hoher Preis. Man muss auch sehen, was die Zukunft jetzt bringt.
Ja, über die Bemühungen des Zusammenhalts werden wir auch gleich noch ausführlich sprechen. Aber sieht man an diesen Antworten, sieht man da auch, dass natürlich eine gewisse Kriegsmüdigkeit inzwischen vorhanden ist, auch gerade vor dem Hintergrund, dass es der deutschen Wirtschaft ja auch nicht unbedingt gut geht?
Ja, und das ist völlig normal. Natürlich ist es völlig normal, dass man nach 3 Jahren Krieg, wo gerade der Eindruck entsteht, es bewegt sich nicht so richtig viel, dass man sich fragt, wie das eigentlich weitergehen soll. Das finde ich völlig normal. Und es ist auch völlig normal, dass man einen Krieg beenden möchte. Ich würde mir auch wünschen, dass dieser Krieg so beendet wird, dass die Wahrscheinlichkeit für den nächsten Angriff sinkt. Dass wir also wirklich einen dauerhaften Frieden haben. Darum geht's ja. Die Waffenunterstützung oder die finanzielle, militärische und politische Unterstützung für die Ukraine sollte ja immer das Ziel haben, diesen Krieg zu beenden, nicht ihn endlos zu verlängern. Und deswegen teile ich auch die Sorgen. Andererseits muss man sagen, dass wir, wenn wir in Deutschland sagen, sind ein bisschen kriegsmüde.
Was sollen die Menschen in der Ukraine sagen?
Was sollen die Ukrainerinnen und die Ukrainer sagen, die den Krieg aktiv jeden Tag über Luftalarm und anderes miterleben und wo in jeder Familie, fast jeder Familie einer gefallen ist.
Die Bemühungen um einen Waffenstillstand, vielleicht auch um einen wirklichen Frieden, der dann danach folgen könnte, darüber sprechen wir gleich. Vorher schauen wir uns mal an, wie steht es denn eigentlich momentan im Ukraine-Krieg? Andreas Moll zeichnet die Entwicklung von 2022 bis zu den aktuellen Verhandlungen von heute nach.
Die Ukraine 2025. Bilder massiver Zerstörung. Seit mehr als 3 Jahren herrscht wieder Krieg in Europa. Zeitenwende. 24. Februar 2022. Der russische Angriff beginnt mit einer Invasion und Luftangriffen. Die Ukraine ruft den Kriegszustand aus. Eine riesige Fluchtbewegung setzt ein. Der russische Überfall wird international verurteilt. Die NATO setzt erstmals ihre Verteidigungspläne für die östliche Flanke in Kraft. Der Westen beginnt, Waffen zu liefern, allen voran die USA. Die Ukraine hält Stand, doch Zerstörung und Leid gehen immer weiter. April 2022. Massaker und Kriegsverbrechen russischer Streitkräfte im Kiewer Vorort Butscha. Ein Spiel mit dem Feuer. Das Kernkraftwerk Saporischschja inmitten der Kampfgebiete wird immer wieder beschossen. Die EU gibt der Ukraine im Juni 2022 den Status eines Beitrittskandidaten. Im Februar 2023 verspricht US-Präsident Biden in Kiew weitere Waffenlieferungen und Hilfspakete. Juni 2023. Bei einem russischen Vorstoß wird der Kachowka-Staudamm gesprengt. Riesige Überschwemmungen. Die Kämpfe gehen das ganze Jahr 2024 über weiter. Am 12. Februar 2025 erklärt US-Präsident Trump nach einem Telefonat mit Wladimir Putin, dass beide Kriegsparteien Friedensverhandlungen aufnehmen würden. Die Ukraine bestreitet das. Laut Trump sei es zudem sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerhalte oder NATO-Mitglied werde. 3 Jahre nach dem russischen Überfall gedenken Politiker aus aller Welt in Kiew der vielen Opfer. Genaue Zahlen sind kaum verifizierbar. Etwa 120.000 sollen es sein, auf beiden Seiten. Erstaunlich, dass der neue US-Präsident nicht Putin, sondern Selenskyj attackiert, beim Eklat im Oval Office Ende Februar.
Du spielst mit dem Leben von Millionen von Menschen. Du spielst mit dem Dritten Weltkrieg. Was du hier machst, ist sehr respektlos gegenüber diesem Land.
Die USA sind weiter am Abschluss eines Rohstoffdeals mit der Ukraine interessiert, aber nur, wenn das überfallene Land auf amerikanische Sicherheitsgarantien verzichtet. Im Raum steht nicht weniger als die Abkehr der Amerikaner von ukrainischer und europäischer Seite. Das würde alles verändern. Unterdessen weitere heftige russische Drohnenangriffe hier auf ein Krankenhaus im Nordosten der Ukraine. Blinde Zerstörung unmittelbar nach dem zweiten Telefongespräch zwischen Putin und Trump, dessen Ziel trotz allem eine Waffenruhe.
Wir hatten ein tolles Gespräch, fast 2 Stunden lang. Wir haben über viele Dinge gesprochen, wie wir Frieden schaffen können und auch über andere Dinge.
Ob eine Waffenruhe überhaupt zustande kommt, die Europäer sind skeptisch. Verteidigungsminister Pistorius bewertet die sogenannten Deals im ZDF so.
Also es ist eine Nullnummer, wenn Sie so wollen. Und wir haben ja gesehen, dass im Übrigen die Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der ersten Nacht nach diesem angeblich richtungsweisenden großartigen Telefonat eben nicht nachgelassen haben. Also Putin spielt hier ein Spiel und ich bin sicher, dass der amerikanische Präsident da nicht lange wird zusehen können.
In der Ukraine stellen sich die Menschen weiter auf russische Angriffe ein. Eine Waffenruhe oder gar Frieden? Wie stehen die Chancen?
Das ist die alles entscheidende Frage, momentan natürlich. Pistorius bezeichnet das Ganze gerade als Nullnummer. Ich frage Sie, wie froh sind Sie, dass zumindest etwas passiert momentan?
Es passiert etwas, aber ich teile die Einschätzung des Verteidigungsministers. Wir müssen ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Trump, der US-Präsident Trump, und der hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky de facto gezwungen, mit enormem Druck einer 30-jährigen kompletten Waffenruhe zuzustimmen. Und danach hat er mit Putin telefoniert und das Ergebnis, 30 Tage komplette Waffenruhe, ist möglicherweise eine Waffenruhe auf einen bestimmten Sektor begrenzt.
Energieversorgung.
Und Energieversorgung. Und kurz nach dem Telefonat ging die nächste Angriffswelle auf die Ukraine los. Das heißt offensichtlich kein wirkliches Interesse, selbst an dieser kleinen sektoralen Waffenruhe. Und zweitens hat der russische Präsident gesagt, um eine wirkliche Waffenruhe zu haben, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein. Ende der Mobilisierung in der Ukraine, Ende der Waffenunterstützung, Ende der Aufklärungsdaten, die USA an die Ukraine gibt. Das heißt de facto, er möchte die Ukraine weiter schwächen. Und wenn man diese verschiedenen Dinge zusammennimmt, kann man ja eigentlich nur zu der Schlussfolgerung kommen, dass Russland kein wirkliches Interesse an einer Waffenruhe und kein wirkliches Interesse daran hat, diesen Krieg einzustellen, sondern es versucht, weiter auf Zeit zu spielen, weiter zu gucken, dass sie die Ukraine aus den noch besetzten Regionen in Kursk raustreiben, weiter Gelände gut machen, weil sie im Endeffekt viel mehr Interesse daran haben, zu siegen, als mit dem Kämpfen aufzuhören. Und das haben wir die letzten Jahre gesehen, letzten mehr als 3 Jahre. Russland hätte diesen Krieg ganz schnell einstellen können, indem sie einfach aufhören zu kämpfen. Und sie haben sich bewusst dagegen entschieden und bewusst für eine Kriegsstrategie entschieden, die Zivilbevölkerung terrorisiert. Mit Angriffen, Sie haben es eben gezeigt, auf Krankenhäuser, auf all die Lebensgrundlagen der Bevölkerung, vom Krankenhaus bis zum Kindergarten, Energiestruktur.
Jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, natürlich kann man von so einem ersten oder zweiten Telefonat nicht gleich einen kompletten Waffenstillstand erwarten. Aber es werden zumindest Schritte gemacht, Schritte aufeinander zu. Und da frage ich mich natürlich, bei all dem, was man in den Medien liest, was man von der Seite liest, von der Seite, ist da auch viel Getöse drumherum, um natürlich auch den Preis für Verhandlungen hochzutreiben. Und im Hintergrund, jetzt am Montag gibt es das nächste Treffen in Riad der verschiedenen Delegationen. Und im Hintergrund findet dann doch leise Diplomatie statt?
In den gesamten letzten 3 Jahren hat leise Diplomatie stattgefunden. Es haben beispielsweise regelmäßig Gefangenenaustausche stattgefunden. Sie erinnern sich vielleicht noch an das Getreideabkommen, wo eine Möglichkeit auf diplomatischen Wege gefunden wurde, um die Getreideexporte aus der Ukraine wieder aufzunehmen. Also das fand die ganze Zeit statt. Die Frage ist, warum hat es zu keinem Ergebnis geführt? Und mein Eindruck in der deutschen Debatte ist manchmal, dass wir einfach nicht wahrhaben wollen, was die russischen Kriegsziele sind. Dass wir immer noch glauben, wir müssen es noch mal mehr versuchen, aber nicht anerkennen wollen, dass Russland oder dass Putin von dem Ziel, die Ukraine als eigenständigen Staat in Frage zu stellen, nicht abgerückt ist. Das sieht man auch an diesen Forderungen, keine Mobilisierung, keine Unterstützung mehr. Das heißt, das Ziel mit Blick auf die Ukraine hat er immer noch. Und das Ziel mit Blick auf Europa, das ist sozusagen die zweite Ebene, die haben sich auch nicht verändert. Das geht Russland de facto darum, die Spielregeln in Europa zu verändern. Und global, international auch. Und wenn wir sagen, naja, vielleicht kriegen sie es noch so, das impliziert ja, dass Russland ein Interesse daran hatte. Und alle Gespräche, die ich bislang gesehen habe, wir wissen ja nicht komplett, was stattfindet, wir kriegen ja bloß den offiziellen Teil mit, ne? Kann ich nicht so sehen, als hätte Russland ein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. Ich noch eine Sache ergänzen darf. Ich befürchte sogar, dass Russland durch die aktuelle Gesprächsführung eher beim Krieg für das Kriegsführen bestärkt wird. Warum? Der US-Präsident hat den russischen Präsidenten angerufen und hat, bevor Verhandlungen beginnen, vorher
schon einen Deal gemacht.
Russische Forderungen erfüllt. Mhm. Er hat gesagt, okay, die Ukraine wird kein NATO-Mitglied mehr. Okay, wir erkennen an, dass die besetzten Gebiete wahrscheinlich russisch bleiben. Und Russland und die USA verhandeln über den Kopf der Ukraine hinweg, als wäre sie schon gar kein souveräner Staat mehr, sondern Verhandlungsmasse. Wir Europäer übrigens auch. Wir sind auch nur noch Verhandlungsmasse. Das heißt, die Lehre, die Russland doch jetzt gerade ziehen kann, ist, es gibt ein Reset, es gibt eine Normalisierung. Alle bemühen sich um Russland, ohne dass Russland irgendwelche Konzessionen hätte machen müssen. Und das ist doch die Imbalance da drin. Russland fordert, dass die Ukraine keine Unterstützung mehr bekommt, keine Waffen mehr bekommt. Was sind die russischen Beiträge? Nichts.
Zero.
Genau. Das ist ja dann nicht wirklich verhandeln, ne? Das ist ja eher Kapitulation, oder?
Bei all den Themen, bei all dem grässlichen Leid durch einen Krieg, durch Menschenopfer, Flucht etc. Ein etwas Menschliches, eine menschliche Komponente. Welche Rolle spielt Gesichtswahrung bei diesen Verhandlungen?
Die spielt bestimmt eine ganz große Rolle. Wir müssen aber zwei Sachen noch mal beachten. Das eine ist, was will eigentlich die Ukraine? Wenn die Ukraine sagt, wir möchten uns aber nicht eine Zukunft unter russischer Besatzung vorstellen, weil wir gesehen haben, was in Butscha, Irpin, Mariupol, Isjum passiert, sollen wir ihnen dann sagen, nee, es ist schon besser für euch, wenn das Kämpfen aufhört? Steht uns das zu, für die Ukraine, über den Kopf der Ukraine hinweg zu entscheiden? Fragezeichen. Und die andere Frage, die wir beantworten müssen, wenn Russland wirklich aus den aktuellen, wie die Verhandlungen gerade so laufen, die Schlussfolgerung ziehen kann, langfristig lohnt es sich für mich, Krieg zu führen mit nuklearer Erpressung, mit all den Gräueltaten, die in der Ukraine passiert sind, plus Grenzen verschieben und Annexion eines Teil von 4 Gebieten in der Ukraine. Langfristig komme ich damit durch. Die USA rehabilitieren mich. Sie wollen wirtschaftliche Beziehungen verbessern und normalisieren. Es gibt wieder einen russischen Botschafter in Washington. Dann ist doch die Lehre, das funktioniert. Und was heißt das für uns in Europa? Wenn Russland die Lehre zieht, Krieg führen lohnt sich. Ich muss es nur lang genug durchhalten.
Dann heißt es möglicherweise,
dann gibt es möglicherweise Folgeschritte.
Es gibt andere
Lohn- und deswegen Objekte. Ist die Frage, wie ein Krieg endet, so wichtig. Ist es ein Kriegsende, aus dem Russland die Lehre zieht? Okay, ich kann das machen und die Ukraine hat halt Pech gehabt. Mhm. Oder ist es ein Kriegsende, wo die Europäer und auch die USA hoffentlich sagen, nein, bislang haben die USA Druck auf die Ukraine ausgeübt. Sie haben wahrscheinlich auch darüber berichtet, zwischenzeitlich wurde die Militärhilfe eingestellt, die Aufklärungsdaten wurde eingestellt und unter dem Druck hat die Ukraine zugestimmt. Sind die USA irgendwann bereit, diesen Druck auf Russland auszuüben?
Die Frage ist natürlich, wenn man nicht irgendwo Druck wegnimmt, und diese Stimmen gibt es natürlich, wenn man nicht irgendwann mal sagt, irgendeiner muss jetzt mal Schluss machen mit dem immer mehr Waffen und immer neue Ziele, dann nimmt das Ganze kein Ende und schaukelt sich immer weiter auf. Man kann diesen Krieg gegen Russland, das sagen viele, ja auch nicht gewinnen. Man kann ja da nicht, das Einzige, was wäre gewinnen? Also das ist sehr schwierig zu beschreiben.
Weiß ich nicht. Gewinnen heißt, dass die
Rückeroberung der besetzten Gebiete.
Ja, im Idealfall wäre es die Rückeroberung. Momentan halte ich das für militärisch außerordentlich schwierig. Aber man kann sich
Aber glauben Sie, dass Russland das akzeptieren würde?
Man kann sich ja ein Szenario vorstellen, wo die Ukraine temporär auf diese Gebiete verzichtet. Mhm. Juristisch nicht, aber zumindest politisch sagt, wir erkennen an, faktisch, dass sie gerade russisch besetzt sind. Aber man kann andere Kriterien entwickeln, warum das trotzdem für die Ukraine ein Kriegsende ist, mit dem sie umgehen kann. Okay. Indem sie als souveräner Staat erhalten bleibt, weil Russland diese Souveränität begrenzen wollte. Die wollten sie in einen Vasallenstaat verwandeln mit Regierungswechsel und allem. Mhm. Über wirtschaftliche Wohlstand, beispielsweise durch die nähere Ankopplung an die EU. wo man sagen kann, es gibt ein attraktives Gegenmodell. Die Ukraine hat es geschafft. Und über Sicherheit, über Sicherheitsgarantien oder Ähnliches. Das wäre ein Kriegsende, wo die Ukraine sagen könnte, okay, wir müssen temporär auf die Gebiete verzichten, aber wir haben als souveräner Staat, wohlhabender Staat, sicherer Staat überlebt. Einen Punkt noch. Stellen Sie sich mal vor, Sie verlangen von einem Regierungschef wie Zelensky, dass er die Entscheidung trifft zu sagen, ich gebe 20% meines Territoriums mit meiner Bevölkerung, die gebe ich auf, wohlwissend, was unter russischer Besatzung passiert. Russifizierung, Entukrainisierung, Säuberung, Ermordung, Verbot der Sprache, Verbot der Kultur, Deportation von Kindern. Um 80% meines Landes eine freie, sichere, wohlhabende Zukunft zu gewähren. Man wünscht keinem Regierungschef, diese Entscheidung treffen zu müssen. Und das hat Zelensky de facto angeboten.
Da sind wir genau beim richtigen Thema. Es geht um Menschen. Natürlich, immer. Es geht immer um Menschen. Auch um viele Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Christoph Hemker und der immer bange Blick in die Heimat.
Olja Kornieva auf der Bühne im Cadillac in Oldenburg. 3 Monate nach Kriegsbeginn in der Ukraine flieht sie aus ihrer Heimatstadt Mykolaiv und findet mit ihrem Sohn Zuflucht in Niedersachsen. Ihr Mann kommt später nach.
Habe ich auch meinem Sohn das gesagt, dass kein Stress, bitte keine Sorge, dass wir bleiben hier nur für Ferien.
Aus 3 Monaten werden fast 3 Jahre. Ein Ende nicht absehbar. Olja macht sich Sorgen um ihre Eltern. Mykolaiv, nur 120 Kilometer von der Front entfernt. Und trotzdem?
Ich glaube, dass Ukraine wird gewinnen. Wir müssen nur glauben und hoffen und weiterkämpfen.
Ich bin Viktoria, Klasse 1C.
Viktoria und ihre Mutter Katja leben in Bocholtzberg nahe Bremen. Katja weiß, wo die Front in etwa verläuft und welche Gebiete von den Russen besetzt sind. Freunde von ihr leben dort.
Die Menschen, die dort in den besetzten Gebieten leben, die sagen natürlich nichts, weil sie große Angst haben. Wer die Möglichkeit hat, irgendwie rauszukommen, der fährt auch weg.
Katja hört von anderen Bekannten, wie das Leben unter russischer Besatzung sein kann.
In unserem Deutschkurs haben wir eine Familie aus der Stadt Izum in der Nähe von Kharkiv. Diese Stadt war von Februar bis September 2022 von den Russen besetzt. Jedes Mal, wenn die Frau erzählt, wie es dort war, weint sie. Sie wurden ständig bedroht, mit vorgehaltener, geladener Waffe. Es war sehr schwer, aus der Okkupation zu entkommen.
Katjas Mann Dimitro meldet sich aus der Ukraine. Er ist in der Armee für die Steuerung von Drohnen zuständig. In Deutschland war er nur mal in Urlaub zu Besuch. Wo er sich zurzeit aufhält, darf er nicht sagen.
Bezüglich der russischen Offensive kann ich sagen, dass wir ihre Angriffe zurückgeschlagen haben, dass wir die Front stabilisieren konnten. Militärisch sind wir in einer Pattsituation, also sie machen keine Offensivoperationen, wir auch nicht.
Ein Leben in Deutschland? Für Kinder ist das meist weniger ein Problem als für Erwachsene. Katja fällt die deutsche Sprache schwer. Sie möchte gerne in ihrem Beruf als Personalvermittlerin arbeiten. Wer weiß, wann sie zurück in die Ukraine kann.
Ich lerne Deutsch. Ich habe Prüfung machen in April, Ende April.
Roman, Oljas Sohn, geht in die 3. Klasse. Seine Mutter darf in Deutschland als Englischlehrerin nicht arbeiten. Sie müsste noch mal studieren. Dennoch.
Ich kann nur in Deutschland als meine zweite Heimat, weil hier Deutschland hat uns beschützt. Alle wollten uns helfen und ich schätze das sehr.
Die Musik, nach der Flucht für Olja sowas wie eine Therapie. Jetzt möchte sie mit 35 daraus ihren Beruf machen.
Ich glaube, auf der Bühne zu stehen und meine Emotionen und meine Energie für Leute zu zeigen, das ist mein Traum.
Tja, und währenddessen, während Menschen, Ukrainerinnen und Ukrainer hier leben, fand eine Konferenz wieder statt, der Europäischen Union, auch eine Konferenz gleichzeitig nebenbei der Willigen, der Koalition der Willigen, initiiert von Großbritannien, Frankreich auch mit dabei. Andere Länder, Deutschland, Italien, Polen, sträuben sich, sind eher ein bisschen skeptisch. Was erwarten Sie von dieser Koalition der Willigen?
Ich finde es erstmal gut, dass es die überhaupt gibt, weil wir bislang in Europa immer sehr stark getrennt haben. Das macht die EU und das macht die NATO. Und die beiden haben auch nicht immer hervorragend kooperiert, diese beiden Institutionen. Und was wir jetzt sehen, wir haben ein Land wie Großbritannien, nicht mehr EU-Mitglied seit dem Brexit, aber
ich
NATO-Mitglied.
Ich werfe noch mal ganz kurz was ein. 30 einsatzfähige Panzer.
Ja, wir haben Frankreich als EU-Mitglied. Und auf einmal schaffen die das, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen mit dem NATO-Generalsekretär, mit der EU-Kommissionspräsidentin und zu sagen, was müssen wir denn eigentlich machen? Und das ist ein Schritt nach vorne. Das finde ich erstmal von der Bereitschaft, ein bisschen kreativer zu denken, sehr gut. Die Aufgabe, die sie machen müssen, ist eigentlich dafür zu sorgen, dass sollte es zu einem Waffenstillstand kommen, der auch wirklich eingehalten wird. Diese Frage der Absicherung ist so verdammt wichtig, weil man natürlich fragen muss, haben sich die russischen Ziele verändert? Und wenn man sich die offiziellen Reden von Putin oder von Regierungssprechern oder Ähnlichen anschaut, haben die sich nicht verändert. Dann sagen, stellen sie immer noch die Ukraine als eigenständige staatlich oder als eigenständigen Staat in Frage. Das heißt, wenn die Intentionen, die russischen Intentionen immer noch die gleichen sind, und sich Russland die Mittel gibt, Soldaten mobilisiert, weiter Rüstungsgüter baut, auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und immer auch die Bevölkerung auf diesen Krieg einstellt, also die Ziele noch da sind, Russland die Mittel hat, dann ist ja eigentlich nur die Frage, wann ist die nächste Gelegenheit, um diese Ziele endlich zu erreichen. Das heißt, wenn wir über einen Waffenstillstand reden, dann heißt es nur, dass die Kämpfe aufgehört haben. Das heißt bei weitem überhaupt gar nicht, dass der Grund für diesen Krieg bearbeitet wurde. Das ist der Unterschied zwischen Waffenstillstand und Frieden. Waffenstillstand heißt, wir kämpfen gerade nicht mehr. Frieden heißt, dass die Konfliktursachen überwunden sind, dass Russland keine Ansprüche mehr auf die Ukraine erhebt. Davon sind wir total weit entfernt. Das heißt, solange die russischen Ziele noch so sind, wie sie sind, und sie die Mittel haben, sie durch Krieg noch mal durchzusetzen, ist es umso wichtiger, dass man einen möglichen Waffenstillstand absichert und Russland davon abhält, das einfach beim nächsten Mal noch mal zu probieren.
Einen Waffenstand absichern.
Waffenstillstand.
Da ist natürlich ein Waffenstillstand absichern. Da spielt natürlich auch Amerika eine große Rolle, weil die Koalition der Willigen kann natürlich sehr willig sein. Aber bevor sich eine Armee wieder neu gebildet hat, wieder reformiert wurde, neue Strukturen geschaffen wurden, das dauert ja Jahre. Das heißt, ohne die Hilfe von Amerika sind wir gar nicht in der Lage, dieses Szenario aufzubauen.
Ja, es wird außerordentlich schwierig, weil die Amerikaner bestimmte Fähigkeiten, nennt man das, also bestimmte militärische Ausrüstungsgegenstände haben, die wir entweder, wir Europäer, nicht haben oder zu wenig haben. Dazu gehört die berühmte mittlerweile Flug- und Raketenabwehr, also dass man, wie wir in der Ukraine sehen, halt wirklich Leben rettet. Dazu gehört aber auch die Aufklärung, Zielerfassung, also die Augen und Ohren für Streitkräfte, Verlegefähigkeiten, also Transport von A nach B. Das haben die Europäer zu wenig oder gar nicht, weitreichende Präzisionswaffen. Und deswegen reden wir, wenn wir über diese Koalition der Willigen reden, gerade von dem amerikanischen Backstop. Das heißt, können sie bestimmte Fähigkeiten liefern und würden sie im Endeffekt, im Fall der Fälle, bereit sein, diese Koalition zu unterstützen?
Und, was meinen Sie?
Momentan sagen die Amerikaner weder ja noch nein. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass die Europäer, selbst wenn sie begrenzte Fähigkeiten haben, sagen, okay, das ist unser Angebot. Wir haben verstanden, dass es unsere Verantwortung ist. Das können wir auf den Tisch legen. Liebe Amerikaner, könnt ihr uns bei den präzisen kleinen Sachen helfen? Aber wir haben schon verstanden, wir müssen den Großteil machen. Und das sind die Verhandlungen, die jetzt gerade laufen. Aber wir müssen uns auch überlegen, was passiert, wenn wir das als Europäer oder als westliche Gemeinschaft, Kanada oder andere Staaten sind da auch dabei, wenn wir das nicht machen. Wenn Russland einen möglichen Waffenstillstand immer wieder testet, wie es mit Minsk der Fall war.
Dann sind wir natürlich total abhängig.
Dann steigt das, na, ich sag's mal anders, ich sag's mal brutaler, dann steigt das Risiko eines Krieges in Europa. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Schwäche zum Angriff einlädt.
Und Stärke hat bis 89 zu einem Gleichgewicht der Kräfte geführt?
Abschreckung hat dazu geführt, dass wir uns schützen können. Die Idee von Abschreckung ist, dem Gegenüber, in dem Falle Russland, zu signalisieren, dass ein Angriff sich nicht lohnt, weil die Kosten höher wären als der Gewinn, den sich Russland erhofft. Deswegen ist Abschreckung letztlich eine Kriegsverhinderungsstrategie. Die sagt, es lohnt sich nicht, macht es nicht. Wenn aber Russland den Eindruck hat, es könnte sich doch lohnen. Nochmal, Schwäche lädt letztlich zu Aggressionen ein. Und deswegen muss, wenn wir überhaupt dazu kommen, dass es einen Waffenstillstand gibt, ist die Absicherung wichtig. Momentan sehe ich das aus russischer Seite nicht. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Mhm. Ein sektoraler, also nur auf Energie bezogener Waffenstillstand, der nicht mal eingehalten wird.
Montag gibt es die neuen Gespräche. Hoffentlich.
Ich würde es mir wünschen. Ich sage das immer ausdrücklich.
Schritte.
Ja, ich würde es mir wünschen. Aber wenn wir ehrlich sind, finde ich gerade sehr wenig empirische Anzeichen dafür. Ein Wunsch ist da, aber man sieht es nicht.
Freitags wird bei uns natürlich gekocht. Sora Klipp zaubert heute einen wirklich sehr, sehr leckeren norddeutschen Klassiker.
Moin zusammen. Wir machen heute ein turboschnelles Rezept. Es gibt Heringssalat mit richtig schönen buttrigen Petersilienkartoffeln aus der Pfanne. Und in meinen Heringssalat kommt heute Matthias. Der hat nämlich einfach so ein richtig schönes, kräftiges Aroma. Genau das brauchen wir. Dazu gibt es eine ultra cremige Soße mit ein bisschen Senf verfeinert und natürlich ordentlich Dill. Und die Kartoffeln habe ich schon gekocht. Das sind Drillinge mit Schale gekocht. Und da kommt immer rein ein Lorbeerblatt und ein bisschen Kümmel. Das ist so ein kleiner Trick. Dann bekommen die Kartoffeln einfach nochmal so ein richtig schönes Aroma. Und das behalten sie nämlich nachher auch und werden so richtig schön intensiv im Geschmack. Aber wir starten jetzt erstmal mit unserer Soße. So, Zwiebelchen sind geschnitten. Das ist auch schon das Anstrengendste, wenn man so will, an diesem Rezept. Mir hat es gerade auf jeden Fall gut in den Augen getränt und die Nase läuft. Jetzt widmen wir uns hier noch ein bisschen dem Dill. Das kommt auch noch in die Soße. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Gartenkresse, weil das, finde ich, hat immer noch so ein bisschen was Schärfeartiges, so eine ganz kleine Rettichschärfe. Zitrone, ganz klar, ist natürlich auch ein Match, vor allem mit Fisch. Davon geht hier jetzt noch ein bisschen Abrieb rein und auch ein bisschen was von dem Saft. Ich habe jetzt hier ein bisschen Creme Fraiche und Schmand. Also beides recht fettig, aber hat eine schöne Säure und ein bisschen was Erfrischendes zugleich. Jetzt brauchen wir Senf, auch einen ordentlichen Schlag. Das Ganze wird jetzt abgeschmeckt mit einer Prise Zucker und etwas Pfeffer. Salz gebe ich jetzt erstmal noch nicht dazu, weil der Matthias an sich ist ja auch recht salzig. Das schmecken wir dann zum Schluss gegebenenfalls nochmal mit etwas Salz ab. Bei Matthias ist es wichtig, dass der einen schönen Glanz hat und nach frischer Meeresbrise riecht. Also der sollte nicht irgendwie auffällig unangenehm riechen. Dann Finger weg und die Filets sollten nicht zu groß sein. Ich habe jetzt hier einen richtig schönen Matthias besorgt und ziehe mir dafür Handschuhe an, weil den Geruch, den kriegt man so schnell nicht wieder von seinen Fingern ab. Und jetzt habe ich hier so Doppelfilets und da kann man das obere einfach einmal abtrennen. Das kann man einfach so ein bisschen abzuppeln. Und jetzt ist hier hinten noch so ein ganz kleiner Teil von der Mittelgräte drin. Und diese einzelnen Filets, die werden jetzt einfach gewürfelt. So, der ist fertig. Wir machen jetzt weiter mit unseren Kartoffeln. Ich habe hier eine heiße Pfanne, da geht jetzt ein bisschen Öl rein. Geschmacksneutrales Öl und jetzt die Drillinge. Genauso wie sie sind, mit Schale im Ganzen. Die sollen jetzt so richtig schön Farbe bekommen, dass die außen knusprig werden und innen so richtig schön weich. Das heißt, wir lassen die jetzt hier bei mittlerer Temperatur so richtig schön vor sich hin brutzeln. Dann kommt da noch eine Flocke Butter dazu und kurz vor Finishing gehackte Petersilie. Und dann können wir anrichten. Ein wirklich kinderleichtes Rezept. In 0,nix ist das fertig. Es schmeckt nach Frühling und deswegen sage ich, macht es unbedingt nach. Tschüss, bis nächste Woche. Ich gönne mir jetzt erstmal so eine richtig schöne Kartoffel hier. Mmh.
Mmh, sah lecker aus. Das Rezept zum Nachkochen natürlich bei uns im Netz. Frau Major, bis 89. Na klar, wir hatten den eisernen Vorhang. Aber wir sind so aufgewachsen. Da war eigentlich ja auch Frieden in Europa. Dann, nach 89, hatte man das Gefühl, es ist überall nur noch eine friedliche Party. Alles ist schön. Also das ist, da gab es überhaupt keinen Gedanken an irgendwelche kriegerischen Tätigkeiten. Das war alles weit weg. Ist das eine Perspektive, die wir uns total abschminken können? Oder kann sowas auch wiederkommen?
Wir müssen das als Ziel vor Augen behalten. Wir müssen aber gleichzeitig anerkennen, dass wir zwar, also als Deutschland, von Freunden umgeben sind, den Polen, den Balten und anderen, dass aber hinter unseren Freunden Länder sind, die bewusst ganz bewusst unsere Lebensform, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte in Frage stellen und nicht nur politisch oder mit wirtschaftlichen Druck in Frage stellen, sondern bereit sind, Krieg zu führen. Das heißt, sie handeln nach anderen Kriterien als wir. Wir würden sagen, Krieg führen ist eine absolut verabscheuenswürdige politische Handlung,
braucht man
wie auch immer,
nicht, braucht man nicht darüber zu sprechen.
So, aus russischer Sicht erlaubt Krieg führen, seine Interessen durchzusetzen. Es lohnt sich. Und wir müssen verstehen, wie andere Länder ticken. Wir müssen deren Begründungen verstehen. Wir müssen sie nicht teilen. Wir müssen auf jeden Fall bei unseren Vorstellungen bleiben. Wir müssen aber anerkennen, dass sie anders handeln und müssen uns dafür aufstellen.
Wer versteht, kann besser reagieren auch.
Genau.
Ich danke Ihnen herzlich. Morgen kommt eine wunderbare Kollegin zu mir aufs rote Sofa, nämlich Lola Weipert. Moderiert unsere Talkshow Deep und Deutlich. Außerdem geht es um ADHS und Bauernhof. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und schönen Abend.